Hallo und herzlich willkommen zum 40. Pancast von drpeng.de Pop. Ne, muss ich nochmal machen.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 40. Pancast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über das für 5 Oscars nominierte Musikerdrama Whiplash, das für 2 Oscars nominierte Martin Luther King Biopic Selma und das Breaking Bad Spin-off Better Call Saul. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Und Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Und das ist der letzte Cast, den wir vor unserer großen Oscar-Runde im nächsten Podcast machen. Das heißt, wir besprechen hier die letzten bester Filmanwärter, nämlich Whiplash und Selma. Und dann sind wir durch und auch endlich mit Biopics sind wir durch, nur noch Selma. Dann können wir wieder viel Original Screenplay besprechen. Aber erstmal fangen wir an mit den Film-News. Und die erste ist, dass die Dreharbeiten zu Zoolander 2 im Frühling beginnen. Und Dr. Eck ist doch zum Beispiel ein Riesenfan des ersten Teils, oder?
Ja, so ein bisschen. Ich weiß, dass ich den wunderbar fand und herrlich abgefeiert habe. Ich habe ihn allerdings vorsichtshalber auch seit locker 8 bis 10 Jahren nicht mehr geguckt, weil ich richtig Angst habe, dass ich dann sehe, dass er scheiße ist eigentlich und diese Erinnerung mir selber nehme. Aber ich werde mir den zweiten auf jeden Fall angucken und wahrscheinlich hassen, aber mal gucken. Das ist schon eine super Sache.
Und wie sieht das bei euch aus, Zoolander?
Ich weiß nicht mehr, was war Zoolander nochmal?
Ben Stiller und Owen Wilson sind Male Models.
Nee, okay. Also ich finde das scheiße und ich will das nicht sehen. So, Opa Snips hat gesprochen.
Was du vielleicht sehen willst, ist ja die neue Sci-Fi-Serie auf Netflix von den Wachowskis. Wir haben ja im letzten Pancast Jupiter Ascending besprochen und die beiden kriegen jetzt eine neue Serie auf Sci-Fi-Serie auf Netflix. Und was sie dazu sagen ist, und das ist ganz untypisch zu den Wachowskis, ist, we wanted to make a thing that's about everything. We told Netflix, we were like, we're only interested in doing this. It's going to be so hard. It's not very much money. We're only interested in it if we can do anything. And I mean anything, like crazy psychic orgies with all sort of different bodies. And they were like, yeah, sure, cool, great. And we have live births, babies coming out of vaginas. Yes, turn in May, you'll see.
Okay. Ach, da haben sie ja Glück gehabt auf jeden Fall. Sie haben ja auch selber schon zu Papier gegeben, dass sie nicht glauben, jemals wieder einen Big-Budget-Film machen zu dürfen.
Ach, haben sie gesagt, oder was?
Haben sie gesagt, ja. Also nach dem Flop von Jupiter Ascending jetzt. Und aber irgendein Netflix-Chef hat anscheinend immer noch vollstes Vertrauen in sie, muss ich sagen.
Ich habe aber das Gefühl, Alter, dass sie bei Netflix einfach die Matten raushauen. Die haben einfach so viel Kohle scheinbar. Also die haben ja irgendwie auch Adam Sandler für 4 Filme und hier die Duplass-Brüder und sowas und machen doch irgendwie Crouching Tiger, Hidden Dragon 2 und alles Mögliche, ne? Also ich glaube bei Netflix einfach, die haben so viel Geld, dass sie einfach erstmal jedem Kohle in die Hand drücken und mal schauen, was passiert. Ich glaube, es ist denen scheißegal, ob diese Serien gut werden oder nicht.
Es mutet so ein bisschen an. Ich finde es an sich geil, dass die eine Serie machen, weil ich denen auch eigentlich ohne Grund und unverdient immer noch Vorschusslorbeeren gewähre. Aber mal gucken. Also.
Ja, achso, die Serie heißt Sense8 übrigens. Die nächste News ist, dass Jon Stewart die Daily Show nach vielen Jahren verlässt. Hierbei unser Kommentar von unserem Experten Dr. Eck.
Ja, erstaunt mich ein bisschen, weil er die schon relativ getragen hat, meiner Meinung nach, die Show. Insofern ist es mal, sind wir alle gespannt, denke ich, was sie da als Nachfolger aus dem Hut ziehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn sie das verkacken, dass dann diese Show quasi dem Ende entgegenläuft.
Ja, das ist auch so. Das nimmst du, bist doch auch so ein bisschen drin in diesen amerikanischen Polit-Shows, ne? Was ist denn, in Deutschland gibt's die Heute-Show, die ist abgekupfert von irgendwas? Ist die von der Daily Show abgekupfert?
Nee. Ich glaube ja, die ist also so ziemlich von der Daily Show abgekupfert. Aber ich war da nie so richtiger Fan von, einfach, also außer jetzt von der Last Week Tonight mit John Oliver, die Show. Die war ja auch in meinen Top 10 Serien des letzten Jahres. Aber irgendwie, ich kann mir das nicht täglich geben, muss ich sagen. Also das ist mir zu viel Celebrity-Bullshit und zu viel News, die mich dann doch nicht interessieren. Also für mich ist das Format eigentlich nichts. Also deswegen habe ich auch die Daily Show nie mehr als ein paar Folgen von gesehen.
Ja. Nein, ich habe einen Artikel dazu gelesen, zu dem Ende von Jon Stewart in der Daily Show. Und da ging es so ein bisschen darum, dass eigentlich was er geschafft hat, ist, dass so nach 9-11 so ja doch so durch die amerikanische Außenpolitik sich so auch gerade in Europa davon oder natürlich auch gerade in Deutschland oder zumindest da hat man es selber mitbekommen, ja auch so ein gewisses, so ein Anti-Amerikanismus entwickelt hat. Und dass aber Jon Stewart so das Gesicht war sozusagen der anderen Amerikaner, die nicht völlig verblödet sind und Bock auf Krieg haben. Und das war so seine Funktion. Insofern hatte der also wirklich keine ganz unrelevante Person im Fernsehen. Und zumal seine Show, die wurde ja sogar auf Comedy Central auch, ich glaube sogar weltweit war die auch zu sehen, also weitestgehend. Also,
was auch ganz interessant ist, glaube ich, dass sie so ein bisschen den Spagat schaffen zwischen absolut dummer Comedy, aber dann auch manchmal ernsten Kommentaren zu Themen. Also ich glaube, bei Ferguson zum Beispiel hat Jon Stewart dann einen sehr ernsten Kommentar gemacht. Und das wird, glaube ich, in Deutschland ein bisschen versucht zu adaptieren. Manchmal, na gut, nee, Jan Böhmermann macht auch eigentlich nur blöden Scheiß, aber manchmal schimmert durch, wie kacke er zum Beispiel Pegida findet oder sagt auch mal was Ernstes. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass man so beides bringt. Aber ich habe immer das Gefühl, bei diesen Ami-Polit-Sachen, das geht halt viel um amerikanische Politik und das interessiert mich halt nicht immer. Ne? Also gerade diese ganze Gun-Control-Sache, so, da habe ich eigentlich einfach eine Meinung zu und das das brennt mir nicht so auf der Seele. Ne? Da wundere ich mich eigentlich immer eher wieder, ach stimmt, hat ja jeder eine Knarre in Amerika. Dann die nächste News ist, und das ist einfach nur, weil wir eigentlich das Videospiel kennen und ihr, glaube ich, auch den anderen Film gesehen habt, ist der Trailer zum neuen Hitman-Film. Ist draußen Hitman Agent 47 heißt der. Und ich finde es ganz witzig, weil wenn man so ein bisschen der Videospiel-News verfolgt, dann wird ja ganz oft angekündigt, dass ein Videospiel verfilmt wird und die Fans haben oft Hoffnung und es ist eigentlich immer scheiße. Also es gibt, glaube ich, nur der Silent Hill-Film soll ganz gut sein. Ich glaube, das war's. Also ich glaube, es gibt keinen anderen guten. Und man denkt immer, ja, aber beim nächsten Mal ist es vielleicht besser. Zum Beispiel Assassin's Creed, so jetzt mit Michael Fassbender und auch Marion Cotillard ist, glaube ich, auch dabei. Ja. Also schon Hochkaräter, aber es floppt eigentlich immer. Ja. Und was eure Meinung zum Hitman-Trailer und zum alten Film vor allem?
Also dieser Trailer, der geht gar nicht, finde ich. Also das ist weniger ein Filmtrailer, als irgendjemand hat sich eine Stichwortwolke erstellt zu allen Actionfilm-Trailern, die er jemals irgendwie gesehen hat. Und dann irgendwann ist ihm aufgefallen, die größten Worte in seiner Word-Cloud sind Hitman und Agent und irgendwie 47. Dann hat er schon mal den Titel und dann der Rest, schnelle Autos, fette Waffen, geile Frauen, Geheimorganisation, Explosion, Zeitlupe, Action, Helikopter, also wirklich alles dabei und es sieht so kacke aus. Also der größte Trash.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, wie alt war ich da? 15 oder was? Oder 16, als Hitman rauskam, der erste Film. Und irgendwie damals fand ich das ganz okay. Ich habe den dann über die Jahre dann irgendwann noch ein, zwei Mal irgendwie bei Gelegenheiten ganz sehen können. Das ist schon ganz schöner Kack. Da hatte man ja auch versucht, so Hitman so ein bisschen die menschliche Seite zu geben und dass er am Ende so doch ein bisschen Mitleid hat. Und so ein bisschen das Problem bei Hitman ist für mich so, warum sollte ich den mögen? Das ist ein totaler Pisser. Also das ist halt einfach ein Auftragsmörder. Der hat überhaupt keine sympathische Seite. Der hat ein hässlicher Glatzkopf. So, und ich weiß halt nicht, irgendwie, ob das sich überhaupt lohnt, da einen Film zuzumachen, ehrlich gesagt. Also ich finde, weiß ich nicht, das ist halt null likable, einfach so, finde ich.
Zumal die Hitman-Spiele ja auch schon, also überhaupt nicht mehr so relevant sind mittlerweile, oder? Also es ist jetzt auch nicht mehr so.
Story haben, ne? Also, oder die sind nicht so interessant.
Ja, aber einfach, ich finde es komisch, dass sich jemand gesagt hat, na gut, ich versuche mal noch ein bisschen Bank zu machen, indem ich ein Videospiel verfilme und sich dann halt gedacht hat, na gut, dann nehmen wir Hitman. Das wurde auch sowieso schon mal verfilmt, irgendwie, keine Ahnung. Also es gibt ja genug Spiele, die man vielleicht sonst machen könnte, die einfach
moderner sind. Du hast halt immer wie Uwe Boll, so hast du halt immer die Möglichkeit, diese Gamer-Community abzugreifen. Was ganz witzig ist, es gibt dieses Video auf YouTube von Dislike, so einem Kanal, wo halt Leute, glaube ich, negative Tweets über sich vorlesen müssen. Und da gibt es das auch von Uwe Boll. Und da sagt er halt auch nochmal, dass er halt scheißt auf die Gamer und die Videospiele. Ne? Also, dass ihm das völlig egal ist in seinen Filmen. Und dass er das halt nur genommen hat, um Kohle damit zu machen. Ja, ich finde ein bisschen komisch, dass der Schauspieler von Hitman so jung ist. Eigentlich ist Hitman ja alt und hart wie Omas Plätzchen. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Die nächste News ist, dass Neil Blomkamp sagt Folgendes, der könnte jederzeit einen Alien-Film drehen. Und was das heißt, ist Folgendes. Nicht, dass es ein Film mit Aliens ist, sondern
gesagt.
Neil Blomkamp, kennt ihr ja, der hat District 9 gemacht, Elysium und jetzt den neuen Film at Chappie über so einen Androiden-Roboter und der war immer so dafür, der sollte eigentlich mal so einen Halo-Film machen zu diesem Halo-Spiel, ne, und der war quasi dafür bekannt, dass er so Sci-Fi-Filme macht, die aber sehr real aussehen oder ziemlich cool, so ein bisschen Doku und Sci-Fi verbindet und der hat am Anfang dieses Jahres so Bilder getweetet von so Set-Designs von Alien, dem Alien-Franchise quasi und irgendwie ist der Film wohl bei Fox und er traut sich noch nicht ran, aber er könnte jederzeit loslegen, diesen Film zu drehen. Ich wollte euch nochmal fragen, falls ihr Elysium gesehen habt und den Trailer von Chappie, was ihr so an sich noch so von Neil Blomkamp haltet, der so ja als gehypt wurde, als der Heilsbringer irgendwie des Sci-Fi.
Also ich glaube dem Typen nicht, muss ich sagen. Ich finde, das ist also ein ziemliches One-Trick-Pony irgendwie. Der hat jetzt dreimal denselben Film gemacht und die sind halt alle immer ganz okay, aber auch nie so wirklich überzeugend, wo du sagen würdest, das ist irgendwie mal die neue Koryphäe des Sci-Fi. Also ich muss sagen, ich persönlich habe irgendwie eine Abneigung gegen den.
Also ich habe davon auch nur District 9 habe ich gesehen und neulich auch nochmal so die zweite Hälfte. Und es ist eigentlich krass, weil District 9 hatte ja so gut, echt coole Ansätze und war auch echt, also hat mir auch gut gefallen, bis zum gewissen Teil. Aber irgendwann, der Film endete halt in so einer kompletten Gewaltorgie einfach. So, da wurden halt irgendwelche Mercs zerfetzt, irgendwie Alien auseinandergerissen und ich meine, ich habe kein Problem mit Gewalterstellung, aber da ist halt nichts anderes mehr passiert. So, und dann ist das Raumschiff weggeflogen. So, das ist halt, keine Ahnung. Ich fand das echt weak und es ist ja auch so ein bisschen das, was ich zu Elysium gehört habe eigentlich. Ja. Ja,
also Elysium ist, glaube ich, einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil die Idee des Films ist, denkt man erst nicht so blöd, dass die Reichen halt auf dieser Raumstation wohnen und die Armen wohnen auf der Erde, die ein Slum ist, also es ist quasi Nord-Süd der Welt soll quasi so da dargestellt werden, metaphorisch, aber es ist an sich auch schon ein bisschen dumm und dabei halt alles andere in dem Film ist blöd, also der Plot macht keinen Sinn, der Böse ist natürlich wieder ein vergewaltigender, einfach nur böser Mensch, so, ohne irgendwie richtige Motivation und Matt Damon ist, da weiß ich nicht warum, eigentlich er da ist und so weiter. Also es ist ganz, ganz seltsamer Film. Er funktioniert eigentlich gar nicht, finde ich. Also totales langweiliges Popcorn-Kino. Aber naja, mal gucken, ob wir dann einen Alien-Film mit in die Blumenkrank sehen. Dann so die größte, auch so wieder so ein bisschen aus dem Nerd-Bereich News der letzten Tage ist, dass Spider-Man jetzt im Marvel-Universe auftritt. Das geht um Folgendes. Sony hat eigentlich die Rechte an Spider-Man. Ihr wisst ja, es gab diese Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire früher. Mhm. Und da war Marvel noch nicht so groß und war Marvel auch noch kein Filmstudio. Das kam dann erst so mit Iron Man und sowas, dass sie quasi Marvel selber Filme gedreht hat. Also die Leute, die Comics erfunden haben quasi, haben dann erst angefangen und die sind ja jetzt super erfolgreich. Und ihr wisst ja, dass in diesem Marvel-Universe sind ja, spielen diese ganzen Filme auch in der gleichen Welt und deswegen kann es so Crossovers geben und so weiter. Ne? Im nächsten Captain America-Film ist scheinbar so, dass eigentlich in dieser Bürgerkriegs-Storyline, die es in den Comics gibt, spielt Spider-Man eine große Rolle, aber Marvel darf Spider-Man nicht benutzen, weil der ja Sony jetzt gehört, obwohl die den erfunden haben. Und jetzt ist es so, dass sie den nicht zurückgekauft haben, sondern Sony den ausleiht. Also Sony hat quasi die Produktion irgendwie in der Hand, aber Marvel hängt so ein bisschen mit drin und ist im gleichen Universum. Deswegen sind alle Filme verschoben und es gibt jetzt noch irgendwie einen neuen Spider-Man-Film, aber Andrew Garfield haben sie, glaube ich, rausgekickt. Dr. Eck, du hast doch die Spider-Man-Filme gesehen. Ich habe die gar nicht gesehen, die neuen, weil es mich schon so angekotzt hat. Du bist ja ziemlich gehatet, ne?
Ja, absolut. Also zwei davon habe ich gesehen. Gibt es zweite oder drei? Gibt es wahrscheinlich.
Zwei waren neun,
die waren beide absolut scheiße. Kann man niemandem empfehlen, weiß nicht. Spider-Man, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, weil das schon einfach der peinlichste von allen Superhelden ist, die es gibt. Aber so ein komischer Spargel-Tarzan, der irgendwie Scheiße aus seinen Händen schießt.
Ja, ich glaube, so wurde der damals auch beworben. Von Amazing Spider-Man hat irgendwann letztes Jahr mal gesagt, also auf die Frage, was passieren muss, damit Spider-Man den Avengers beitritt, war seine Antwort, das wird nur passieren, wenn uns völlig die Ideen ausgehen. Und danach riecht es auch so ein bisschen, also nach totaler ideenloser Ausschlachtung einfach nochmal. Also erst kommt er in Captain America 3 jetzt noch vor, aber dann soll Spider-Man ja nochmal ein Solo-Reboot kriegen, 2017.
Und das ist sowieso schon...
Also bestimmt kein Reboot, das ist bestimmt eine neue dann Storyline. Ich war großer Fan dieser Spider-Man-Serie aus den 90ern, die habe ich als Kind viel geguckt, deswegen war das so eigentlich mein erster Kontakt mit Superhelden. Und ich finde Spider-Man eigentlich ziemlich geil, weil er halt sobald er die Maske aufhat, hat nur dumme Sprüche am Kloppen. Ist halt so ein nerdige Loser. Und eigentlich ist er so auch sehr relatable von diesen ganzen Helden, weil er so eine Highschool ist und sowas. Und die Bösewichte sind eigentlich alle ziemlich cool. Also und du kannst halt dieses Web-Slinging ganz cool in Szene setzen. Also wenn er so eine Nebenrolle kriegt, finde ich es ganz lustig. Aber ja, das ist gerade so, worüber die Filmwelt halt.
Ich weiß nicht, solange hier überhaupt, wir brauchen keine Reboots anfangen, solange die Extreme Dinosaurs noch keinen eigenen Film bekommen haben, meine Meinung dazu. Und deswegen fickt euch mit euren dummen Helden, die ihre Unterhosen über der eigentlichen Hose tragen. So, danke.
Alles klar. Dann kommen wir zum ersten Thema und das ist Whiplash.
This place is nice.
I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country.
The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. 5, 6, and.
I want to be great.
And you're not.
You got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging?
I don't know.
If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig.
Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people?
You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl.
Is
So how's it going with the studio band?
Good. Yeah, I think he likes me more now.
I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity.
I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And this is why I don't think that we should be together.
I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you?
There are no two words in the English language more harmful than good job.
Okay, also wir fangen an. Dr. Snips fasst Whiplash zusammen. Fünf, auf mein Tempo. Jawohl. 5, 6, 7, 8. Los geht's.
Whiplash ist ein für 5 Oscars.
Nee, stopp, hör nochmal auf. Nee, das ist nicht ganz mein Tempo. Fang nochmal an. 5, 6, 7, 8.
Los. Whiplash ist ein für 5 Oscars nominiert.
Nee, das kann ich sagen. Okay, Dr. Loco fasst du mal Whiplash zusammen.
Okay, warte. Ich kann den Text nicht ohne Noten. Das geht nicht. Sorry.
Okay, stopp. Dr. Eck, Whiplash bitte.
2, 3, 7. Whiplash ist ein Film.
Nee, okay, Dr. Snips, du fängst nochmal an.
Okay, Whiplash ist ein für 5 Oscars nominierter Dramafilm.
Nee, ist falsch. Also Dr. Loco und Dr. Ecki könnt rausgehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt jetzt keine Augen gehen oder sowas. Also wir machen das jetzt so lange, bis Dr. Snips es jetzt hinkriegt, diesen Film zusammenzufassen. Also nochmal, 5, 6, 7, 8, los.
Whiplash ist ein für 5 Oscars
nominierter. Bist du zu schnell oder bist du zu langsam? Merkst du es selber?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, oder was? Wenn du hier meinen Podcast sabotieren willst, vor allen Hörern, dann kannst du rausgehen aus dieser Band. Bist du zu schnell oder bist du zu langsam?
Zu langsam?
Oder bist du in meinem fucking Tempo hier unterwegs? Nochmal los.
Whiplash ist ein für 5 Oscars nominierter Dramafilm von Damien Chazelle über die Beziehung des jungen, ehrgeizigen Schlagzeugers Andrew Naaman, der an der besten Musikschule des Landes studiert, und seinem ausfallenden, perfektionistischen Lehrer Terence Fletcher. Und Fletchers Lehrmethoden sind höchst fragwürdig. Er beleidigt, er demütigt und er misshandelt seine Studenten, um sie zu besseren Leistungen anzuspornen. Und Andrew lässt das alles über sich ergehen und ist fest dazu entschlossen, Fletcher zu beeindrucken. Und dann unter Vernachlässigung seines sozialen Umfeldes steigt Andrew dann noch immer weiter auf und schafft es tatsächlich bis zum ersten Drummer in Fletchers Band. Doch nach einem fatalen Fehltritt gerät seine Welt komplett aus den Fugen. Das ist Whiplash und ich hoffe, es war im richtigen Tempo. Ja, was ist denn eure Meinung dazu?
Zum Tempo?
Da war nix. Aber gut. Ja, ich weiß nicht. Ich war da jetzt erstmal vorsichtig, weil man könnte erstmal vermuten, okay, du hast einen Protagonist, der einen Traum hat, irgendwie der größte Pokémon-Trainer aller Zeiten zu werden und möchte dafür auch für immer erinnert werden, sozusagen. Und das könnte erstmal ein fürchterliches Sportler-Musiker-Drama sein. Mhm. Aber was dann kam, schockte Dr. Loco. So. Also, ganz tolle Nummer. Ich freue mich darauf, noch weiter drüber zu sprechen.
Ja, ja, ich habe den ja auch damals schon irgendwann als Highlight gehabt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und habe ja da auch schon gesagt, dass ich den wunderbar finde. Also ich finde das auch ein absolutes Hammerding. Vermutlich einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, tatsächlich. Mhm. Würde ich schon sagen.
Ich muss es auch sagen, also ich glaube, das ist für mich, um das gleich vorwegzunehmen, der beste Film, den wir besprochen haben bis jetzt in diesem Podcast. Ich finde den unglaublich geil und das liegt an ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Das ist zum Beispiel einfach ist mal, der Aufbau ist schon mal der Hammer. Also du siehst einfach nur Miles Teller, wie er in seinem Proberaum sitzt und J.K. Simmons reinkommt und du merkst schon, J.K. Simmons ist so der perfekte böse Lehrer einfach, ne? Er kommt rein, ist erst eigentlich offen zu ihm, aber legt ihn auch immer wieder so Steine in den Weg und du merkst halt, dass Miles Teller total geschockt davon ist und diese Reise, die Miles Teller und J.K. Simmons unternehmen in diesem Film, um irgendwann alles zurückzulassen und der Perfektion hinterherzustreben, finde ich, ist großartig. Mich hat das vom Thema ein bisschen zum Beispiel auch an Nightcrawler erinnert und ist auch so ein, obwohl halt Lou Bloom in Nightcrawler, der von Jake Gyllenhaal gespielt wird, ja natürlich noch skrupelloser und böser ist. Miles Teller ist ja eigentlich der Good Guy. Aber er verliert sich eben auch in diesem Streben nach Perfektion. Das finde ich ist erstmal so eine richtig geile Aussage, die sagt eben, wenn du perfekt werden willst, wenn du den American Dream leben willst, dann musst du eben alles hinter dir lassen. Es ist nicht so, dass du dich am Ende deine Familie liebst, du kriegst irgendwie noch den Love Interest ab und am Ende ist alles gut. Sondern diese Charaktere reiben sich aneinander fast bis zur Zerstörung. Und das merkst du eben auch als Zuschauer.
Ja, es ist unglaublich intensiv, dieser Film. Und auch, wie du auch schon sagtest, ist er halt auch gleichzeitig so effizient in dem, was er zeigt. Weil eben, wie du schon sagtest, die Exposition am Anfang, die ist halt genau eine Szene lang. Und nach dieser einen Szene der Interaktion der beiden Hauptcharaktere, danach kennst du die Leute schon, danach bist du schon auf der Reise und bist schon im Bann. Und und was ich halt auch richtig gut finde, ist, dass am Anfang ja schon diese standardmäßige, sag ich mal, so starker Mentor und devoter Schüler, diese Konstellation halt aufgebaut wird. Und man denkt halt, das ist ein geradliniger Film. Und die Frage ist eigentlich nur so, heiligt der Zweck die Mittel? Darf man ein Arschloch sein? So. Und dann nimmt der Film halt echt mehr unerwartete Wendungen als ein Blinder in einer Seifenkiste, muss ich sagen. Und mich hat das absolut umgehauen. Und ja, also gerade die zweite Hälfte ist wirklich phänomenal.
Ja, ey, ich fand's ganz geil, was sie auch geschafft haben, dieses, so dieses physische, auch des Schlagzeugspiels, wenn wir auf der Musikseite sind, denn ich meine, ich kann in das, was sie sagt, auch alles komplett mit einstimmen, deswegen versuche ich noch was anderes. Also, die haben, schaffen es halt auch super geile Bilder zu machen, so wirklich, wie die sich da halt einen abtrommeln, dann ja auch in diesem Drum-Off da irgendwie, das ist so geil gemacht und, ich weiß nicht, du spürst diese Intensität einfach so. Das ist halt nicht, was wir oft auch bemängeln, so okay, ein Film zeigt mir drastische Bilder und irgendwie, ja, ich verstehe, was das soll, so, aber es greift mir nicht. Und hier ist es einfach so, du spürst diesen Psychoterror von J.K. Simmons. Du bist sofort drin, du sitzt sofort wieder als irgendein Schüler, der nicht die Hausaufgaben gemacht hat, sitzt du da und denkst so, scheiße, ich komme nicht mal raus. So, eigentlich muss ich gleich tot umfallen, weil sonst... Ja, sonst sterbe ich,
so ein schöner Punkt, wie der quasi so Alltäglichkeiten aus dem Schulleben, also zum Beispiel, da, wie das zu spät kommen bei einer wichtigen Sache da thematisiert wird, ne? Weil es ist ja so, dass J.K. Simmons ihm sagt, okay, du tauchst halt hier morgens 6 Uhr morgens bei mir auf und er verpennt halt, es ist 6.10 Uhr, rappelt sich einen ab, rennt da irgendwie hin und Simmons hat ihn halt verarscht und die Probe fängt erst um 9 an einfach nur. Also man sieht also, dass er so Methoden benutzt, die einfach nicht okay sind. Und das finde ich aber richtig geil. Also du hast wirklich in jeder Sekunde spürst du diesen Druck, auch wie zum Beispiel, du kommst als Neuer in eine Klasse oder als Neuer in ein Sportteam oder sowas, wie er zum ersten Mal in dieser Band ist und alle spielen so ein bisschen ihre Instrumente, auf einmal kommt J.K. Simmons rein und es ist komplett still alles und du siehst erstmal, wie wer anders zur Sau gemacht wird und denkst so, fuck, das könnte ich sein und wie er schon in der ersten Probe auf dem Sack kriegt von Simmons heult und vor der Klasse quasi laut sagen muss irgendwie, I have a problem oder was sagt er, I'm worried oder so.
I'm upset,
ja, so und heult und das ist wirklich ganz krass, also und da, hier geht es eben nicht um Krieg oder sowas, weißt du, es ist nicht, also es ist so interessant, wenn du dir Unbroken anguckst, den von Angelina Jolie, den Film, der quasi um Louis Zamperini geht, der da der quasi so eine Reise über die Welt durchnimmt und niemals gebrochen wird von den ganzen Torturen und ich einfach nichts mitfühle und hier sitzen Leute in einer Musikschule und ich bin den Tränen nahe.
Der ist einfach das Gesamtpaket von dieser Atmosphäre, die da erstellt wird, ist halt echt einfach Wahnsinn. Und gerade diese Drucksituation ist halt auch, weil die halt richtig krass ist, natürlich, wenn J.K. Simmons im Raum ist, aber man merkt es eben auch, und das ist auch ein Riesenkompliment an Miles Teller, man merkt diesen Druck halt auch, wenn J.K. Simmons überhaupt nicht da ist, also selbst wenn er dann alleine in seinem Probenraum sitzt und halt einfach krampfhaft versucht, das sich reinzuballern und es hinzukriegen, ist es halt so, als würde J.K. Simmons trotzdem daneben stehen, so von der Intensität her irgendwie, das ist schon echt geil. Und J.K. Simmons muss man auch sagen, ich finde, es ist ja immer, man kann natürlich immer sagen, ja gut, das ist halt auf jeden Fall ein Character Actor, der spielt ja immer so den griesgrämigen Schreihals, aber da hat er wirklich, es ist umso schöner dann zu sehen, wenn so einer wirklich die Rolle seines Lebens dann zugeschrieben kriegt.
Weil das ist dafür, die Rolle, auf die er sein ganzes Leben dann gewartet hat, auf jeden Fall.
Bitte, Entschuldigung.
Ja, er ist halt eigentlich immer, also gut, manchmal ist er auch so der tollpatschige Familienvater, aber oft ist er wirklich halt der laute, fluchende Assi. Und hier darf er es halt sein. Und er kriegt halt einen tatsächlichen Charakter dahinter gestellt, der halt richtig gut ist. Und der overplayed ist halt auch nicht. Man könnte halt denken, dass er es dann halt richtig verkackt oder übertreibt oder er macht es wirklich einfach fantastisch.
Ja, und du merkst halt diese Anspannung in ihm drin, diese Macht, auch wenn er eben nicht schreit. Also wenn er nur seine, also ich finde das ganz krass, er macht ja so Handbewegungen, die quasi dieses Einzählen verdeutlichen als Dirigent. Und da ist schon so viel Stärke drin und so viel Determiniertheit in diesen kleinsten Bewegungen, in der Körperspannung, die er hat. Und ich finde auch, dass es sich sehr leicht macht, wenn man nach Whiplash sagt, ja, die Schauspieler waren sehr gut. Ich finde, das ist fast eine Beleidigung für die Leistung der Schauspieler, wenn man das so lapidar hinsagt, die Schauspieler waren sehr gut. Denn ich finde, was die schaffen hier, ist, dass sie wirklich in diesen Rollen verschwinden und dadurch schaffen, die Aussage des Films eigentlich in den Mittelpunkt zu stellen. Weil normalerweise hast du halt einen Film, du kennst irgendwie Leonardo DiCaprio und der spielt in einem Film und der spielt verdammt gut. Ja, sagen wir zum Beispiel, Great Gatsby ist vielleicht nicht unbedingt ein geiler Film, aber DiCaprio ist halt der Hammer, weil er irgendwie so der Schmierige ist, manchmal der Unsichere und dann halt einmal natürlich eine Szene hat, wo er ausrastet und Sabber aus dem Mund kommt. Und das ist natürlich auch geil, aber ich finde, hier ist es wirklich so, dass diese Leistung überstrahlt das, dass da Schauspieler sind. Und wenn man dann noch sieht, dass der Film irgendwie $3 Millionen nur gekostet hat, dann 19 Tagen abgedreht wurde, ist es unglaublich, ja, finde ich.
Ja, ich finde eben auch dadurch, dass sie, aber die Charaktere sind halt auch gut geschrieben so, und dadurch fällt auch so dieses, ich finde, ich will gar nicht merken, welchen Film gucke, Mensch, spielt der das gut, sondern ich will da halt reingezogen werden und da gar nicht drüber nachdenken. Ja. Darum geht's mir, weil so ein Gatsby, das ist halt ganz klar, das ist halt eine Rolle, so, weißt du, das ist halt irgendwie so ein Cartoon-Typ mit Hochglanz gefilmt, so, genau, aber da halt überhaupt nicht. Und ich finde es wirklich auch unfassbar geil, wie sie das hinbekommen haben, auch diese physische Präsenz von J.K. Simmons, so, der ist einfach pure Gewalt, so, der übt Gewalt auf psychischer, auf der psychischen Ebene aus, aber der Typ hat halt auch noch Arme wie so ein Baum, weißt du, der ist einfach so komplette Wut und Aggression gepackt und einfach in so neurotischen Dirigenten, und ich meine, ich habe so einen Dirigenten auch mal selber erlebt, so ohne die physische Gewalt, und konnte das so gut nachvollziehen, diese Spannung, die du empfinden kannst, weil der ja auch so überhaupt nicht vorhersehbar ist, ne, der auf der einen Seite, als dann irgendwie mal jetzt da zur Probe kommt, ne, erst so, ja, bezuckert ihn so ein bisschen, aber im nächsten Augenblick, so Mayhem, ist er kurz davor, darauf ihn zu erwürgen, so, und das ist einfach so, das haben die so gut hingekriegt, einfach, die haben ja gar nicht mal, wie soll ich sagen, ich finde, es geht ja so, man sagt ja beim Film, geht es darum, so für ein Thema oder keine Ahnung, einfach neue Bilder zu finden. Und ich weiß gar nicht, ob die jetzt neue Bilder gefunden haben, aber die haben es einfach geschafft, ein sau exaktes Abbild zu schaffen von so ja, eben jener Situation. So, das muss ja gar nicht mal, das muss gar nicht im Orchester spielen, das kannst du übertragen auf alle möglichen anderen Situationen mit irgendwelchen durchgeknallten Vorgesetzten. Und
da kommt halt, finde ich, noch dazu, dass sie halt, ja, so die ersten 40 Minuten halt zeigen, quasi, okay, hier die, das Lehrer-Schüler-Psycho-Ding, das können wir perfekt, und jetzt passt mal auf, so, was wir jetzt noch raushauen.
Ja. Genau, das ist es. Wie du auch schon, also dass sie es halt perfekt abbilden, auf jeden Fall, aber danach gehen sie ja noch den nächsten Schritt, sie dekonstruieren ja dieses Gefüge nochmal völlig und machen da was ganz anderes draus und wirklich spielen mit deiner Wahrnehmung von so, wer ist hier der Gute, wer ist der Böse, wer ist im Recht, so, was ist gerechtfertigt, und das sind so arschclever, und das ist einfach, wo wir auch gerade wieder bei Unbroken sind, das ist einfach wieder der beste Beweis dafür. Du brauchst keine 200 Millionen und irgendwie kein Setting, das die Welt umspannt, und weißt du, kein Konflikt von Nationen. Du brauchst einfach nur ein richtig geiles Skript und du musst es gekonnt darstellen. Und das ist alles, also Talent größer als Geld, und das ist einfach wieder das beste, der beste Beweis.
Und ich finde, man kommt ja auch mit diesen Themenwechseln, die der Film anbietet. Ne? Denn es ist ja erst so, dass Miles Teller da an diese Schule kommt und er möchte da quasi auch sein und er merkt, okay, der Lehrer ist ein ganz schöner Arsch, aber ich racker mich jetzt mal ab. Und dann wird es ja gebrochen und dann weiß man nicht genau, okay, ist der Film jetzt gleich vorbei oder was passiert hier jetzt noch? Denn der Film könnte halt auch Aussagen treffen, die nicht so stark getroffen werden letzten Endes. Zum Beispiel, dass eben J.K. Simmons ein misshandelnder Lehrer ist und dass es nicht okay ist. Aber das ist das baut ja quasi darauf hin. Und dann gibt es ja auch noch die Szene, dass es irgendwie nur noch um Rache nehmen irgendwann geht, an der Misshandlung, die man erfahren hat auf beiden Seiten. Und dass sich das aber dann noch so kulminiert und eben noch eine andere, viel geilere Aussage irgendwie trifft, in wirklich einer der besten Szenen, die ich seit langem gesehen habe. Also ich muss sagen, als ich Birdman zu Ende gesehen habe, saß ich vorm Bildschirm und habe quasi, mir war schwindelig, weil ich gedacht habe, wo bin ich, was war das denn für eine Wahnsinnsfahrt? Aber als Whiplash zu Ende war, war ich sprachlos. Ich habe wirklich mit offenem Mund dahin gestarrt und gedacht, fuck, war das geil. Also ich finde, dass diese letzte Szene, und das liegt nicht nur an den Schauspielern, sondern auch daran, wie das gedreht ist, an den Kameraeinstellungen, das ist wirklich unglaublich, und dass sich das auch noch eben auf einer Bühne abspielt, wo noch Publikum da ist und du eben auch selber Publikum bist und das so viele Wendungen nimmt, ist ganz großartig, finde ich, und mir gefällt das Thema sehr gut, was hier angesprochen wird, und mich hat das ein bisschen daran erinnert, dass Nietzsche so immer vom Starken und Schwachen spricht, und es gibt quasi so, also Nietzsche versucht so ein bisschen zu sagen, woher kommt unsere Moral, ne? Und er sagt quasi ursprünglich, das ist jetzt runtergebrochen, aber dass quasi, als die Juden in Israel unterdrückt wurden, haben die das Ressentiment erfunden. Eigentlich sagt Nietzsche, es gibt den Starken und den Schwachen. Der Starke prügelt immer auf den Schwachen drauf, aber nicht, weil er den Schwachen hasst, sondern einfach, weil er stark ist, weil er einfach weiß, was er machen will und einfach die Stärke besitzt. Und was der Schwache dann macht, ist, er lügt sich die Moral ein. Er sagt irgendwann, prügeln ist nicht gut, weil ich kriege ja die ganze Zeit auf den Sack, weißt du? Und sagt, deswegen haben wir halt unsere christlich-jüdische Moral irgendwann, die sagt halt, du sollst einen anderen nicht verletzen. Du sollst dir nicht nehmen, was du willst, weil wir uns das quasi so eingelogen haben. Und ich finde ganz geil, da steht halt, der Starke liebt den Starken, der liebt seinen Feind, weil das ist der Einzige, der auch genauso skrupellos ist wie er selber. Und das habe ich hier, finde ich, am Ende so in Whiplash gesehen, dass diese beiden halt irgendwann so merken, so, genau das ist es so, wir wollen nur das machen und lassen alles andere hinter uns.
Das fand ich auch so krass an dem Film, wie sie das hingekriegt haben. Auch, dass man merkt irgendwann, dass J.K. Simmons ihn halt eigentlich richtig lieben möchte eigentlich dafür, aber es nicht kann, so wie er ist. Ja. Also, dass sie eigentlich aus demselben Holz halt wirklich geschnitzt sind und halt theoretisch Best Buddies for Life werden könnten wahrscheinlich, wenn einer von beiden in der Lage wäre, das irgendwie hinzukriegen.
fand auch noch ganz geil, aber auch die Darstellung von der Familie von Miles, ne? Ja. Das, du ja wieder, das hatten wir auch schon in anderen Filmen, so dieses, du bist, hast halt eine Vision, du hast halt einen Traum, so den kann halt noch keiner erkennen oder auch überhaupt ansatzweise nachvollziehen, was du da eigentlich leistest, was du da tust. Und trotzdem musst du dich jeden Tag motivieren, weil obwohl du nach Hause kommst, kriegst du null irgendwie positives Feedback für das, was du tust oder Anerkennung oder Respekt, sondern es ist mal wieder der Dulli, der halt was total Praktisches macht. Sogar der eine ist halt Footballspieler, der andere macht halt irgendwie den Scheiß. So, das kann halt irgendwie jeder peilen, was das soll. Kein Mensch versteht, was das soll. Warum willst du der beste Drummer der Welt werden? So, das ist doch sinnlos, brotlose Kunst. Und das ist halt die, auch diesen Konflikt am Tisch, das haben sie so gut hingekriegt einfach.
Und da finde ich auch nochmal, dass der Film wirklich auch eine Meisterleistung schafft, weil es eben einmal geht es ja darum, ey, wer interessiert sich denn für Jazz-Drumming? Jetzt mal ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, weil es ist mir scheißegal, wer irgendwo ein guter Jazz-Drummer ist, so. Aber, und das interessiert ja auch die Leute am Tisch auch zu Recht nicht, weil, also warum solltest du die auch irgendwie raffen? Okay, es ist dein Sohn, der das macht und so weiter, aber du kannst es ja gar nicht nachvollziehen, so, ne? Und normalerweise, wenn du jemand von einer guten Idee erzählt, sagen Leute eh immer, es klappt erstmal nicht. Ja. Und dann ist es aber so, finde ich, dass es so eine perfekte Mischung in diesem Film ist, dass du einerseits halt das hast, okay, warum machen die das eigentlich? Warum will er eigentlich Jazz-Drummer werden? Ja, einfach, weil er es kann. Er trifft sich halt mit dieser Frau irgendwann und sie sagt, weil er sagt so, was machst du, warum bist du an der Uni? Und sagt so, ja, ich weiß nicht, es war irgendwie ganz cool. Und sie sagt, warum bist du hier? Weil das die beste Musikschule des Landes ist. Ja. Und diese quasi diese Determiniertheit. Ne? Und gleichzeitig finde ich, dadurch, dass der Film eben über das Schlagzeug funktioniert und nicht über, er ist ja nicht Trompetenspieler oder sowas, gibt es dem ja so einen ganzen Rhythmus. Also das zeigt es ja auch, in so eine Art, den Film zu schneiden. Dadurch wirst du aber auch über ein Handwerk in ein Genre eingeführt. Also ich habe mir danach den Soundtrack angehört und gerade auch das Lied Whiplash des Films. Und das ist so geil, das Lied. Und ich hätte das vorher nicht irgendwie gefunden. Und ich fand die Musik dann auch so cool. Und die Musik ist ja so fröhlich eigentlich, die spielen, aber das ist so eine Tortur, die zu erzeugen. Und der sagt ja auch, J.K. Simmons sagt ja selber, die fucking hier Starbucks-Jazz-Alben sind der größte Scheiß. Es geht nicht mehr, weil die Leute sich nicht mehr bis zur Grenze treiben in dem, was sie irgendwie können. Das finde ich so schön, dass er so einen Rundumschlag macht, dich in so ein Genre einführt und das eben auch noch zeigt. Und cool auch noch, das muss oft erwähnt werden, machen wir nicht so oft, aber der Film heißt ja Whiplash. Und das ist ja einmal so der Peitschenriemen. Dann heißt das Lied Whiplash und ein Schleudertrauma. Es heißt eben auch so Whiplash. Und das finde ich eigentlich auch super smart, dass die das irgendwie so genannt haben.
Ja. Und das ist ja auch einer der größten Kritikpunkte, den Leute haben, die den Film nicht mochten, dass halt dieses Jazz-Setting für sie halt nicht funktioniert hat, weil mit der Aussage, bei Jazzmusik, das hätten die Filmemacher ja auch wissen sollen, da geht es um Liebe und Gruppengefühl und um Kommunikation und nicht um Perfektion.
So ein Schwachsinn.
Und da kann ich euch sagen, ja, möglicherweise ist das vielleicht, liebe Leute, genau der Grund, warum dieses Setting nochmal einen viel größeren Effekt erzeugt. Ja. Wenn du irgendwie einen Drill-Sergeant hast, der seine Soldaten anschreit, so, natürlich, dann da kannst du diese Story auch machen, dann ist sie aber wahrscheinlich langweilig. Und ja, genau vor dem Hintergrund des Jazz und vor so einer Musikschule, natürlich dürfte der auch nie Lehrer sein, das ist doch klar, aber wir sind ja nicht in der Doku. Also, also das finde ich, das hat den Film auch nochmal richtig emporgehoben. Also von großartig zu noch großartiger.
Ja. Ja, zumal das natürlich aber auch so ein Bluesrocker-Verklärung ist von Musik machen. Weißt du, ich meine, natürlich geht es da vielleicht auch mal um Gruppengefühl, aber individuell musst du doch trotzdem erstmal Handwerk lernen.
Ja,
und
vor allen Dingen, wenn du bei irgendwelchen Wettbewerben mitmachst, dann ist alles, also in der Musik halt, da geht es halt um Perfektion und nichts weniger. So ist es einfach.
Ja, genau. Was wollte ich noch? Ach ja, genau, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, dass der mich von der Stimmung am meisten noch an Black Swan erinnert hat, der ja auch schon das Gleiche macht, also der ja auch im Ballett-Setting spielt und auch den Psychoterror quasi der Aufführung zeigt. Aber ich finde noch, dass Whiplash hat nicht diese Horror-Psycho-Ebene, die es noch in Black Swan gibt, und das finde ich auch super angenehm. Also ich finde es echt, dass man, was mich am Whiplash, glaube ich, am meisten überzeugt hat, als ich ihn geguckt habe, dachte ich die ganze Zeit, okay, das ist cool, und dann gibt es diesen Break, und dann dachte ich so, nee, das ist immer noch ganz geil, aber am Ende muss noch irgendwas, also ich hoffe, am Ende kommt noch irgendwas, wie man das bei so vielen Filmen hofft, oft kriegt man es nicht, und bei Whiplash kriegst du das so in die Fresse, dass ich habe so gefeiert, dass du wirklich, dass ich wirklich endlich mal das Ende bekommen habe, das ich wirklich wollte, so, und das mich richtig geschockt hat, also ich
sitze gerade in Schwärmen. Das Ende für mich, aber ich weiß nicht, ob ich tatsächlich zufrieden bin mit dem Ende, also ehrlich gesagt. Das war für mich so ein bisschen eher so, okay, jetzt, ich weiß ja, naja, ist jetzt schwierig, wir wollen ja nicht spoilern, so vielleicht müssen wir da jetzt auch nicht uns dran festhalten. Also ich kann auch, vielleicht lassen wir es einfach dabei, dass ich sage, ich weiß nicht, ob ich mit dem Ende so 100% d'accord bin.
Also, also spoilern würde ich hier auf jeden Fall auch nicht. Die sollen sich alle angucken, also da gibt es wirklich fette Empfehlung. Ich glaube, ich mache einfach mal den Anfang und gebe zum ersten Mal und wahrscheinlich zum letzten Mal die 10 von 10 für Whiplash.
Okay. Ja, wollen wir da gleich so fließend übergehen, ja?
Ja, dachte ich, oder?
Ja, ja, nö, bist du super.
Snips. Ich gebe nur die 9,5, als, weil ich finde, dass so sein, die zweite Seite seines sozialen Umfelds war teilweise ein bisschen gerusht, fand ich. Und seine Entwicklung war am Anfang ein bisschen zu extrem auf zu kurze Zeit. Also von ehrgeizig zu arrogant. Aber im Hinblick aufs Ende hat das dann doch irgendwie alles gepasst. Aber ich würde einen halben Punkt trotzdem mal abziehen. 9,5 gibt es von mir.
Ja, ja, schließe ich mich an. Also auch 9,5 Punkte. Ja. Logisch, Empfehlung.
Ja, schade, ich wollte jetzt mit Whiplash Trommelwirbel auch meine 10 von 10 einläuten, aber jetzt hat der Dr. Hecke schon die 10 von 10 rausgeballert. Nee, für mich ist das auch 10 von 10 und ich muss auch sagen, für mich, wie heißt das auf Deutsch, das Wort relatable, ich finde, das erhebt Whiplash da für mich nochmal. Zum Beispiel über Birdman, den ich auch großartig fand, aber bei Birdman hatte ich immer noch am Ende das Gefühl, aber irgendwas fehlt mir hier oder was habe ich noch hier zu tun in diesem Film so ein bisschen, weißt du? Also du bist so dabei und bei Whiplash habe ich es genau gesehen. Also ich wusste genau, und für mich ist es wirklich so Sachen, die mich halt so in der Literatur am meisten so geprägt haben in den letzten Jahren und ich suche immer noch sowas, was einen so wegflasht, wie halt The Fountainhead von Ayn Rand, wo es auch um die Verfolgung quasi des eigenen Traums geht und eben bei Nietzsche ist es eben auch so. Und das habe ich hier nochmal in Filmform nochmal so krass gesehen, dass ich jetzt auch richtig Bock hatte, mich in meine eigenen Projekte wieder so reinzuknien irgendwie, weißt du?
Ja.
Und das fand ich super. Also Whiplash, nee, für mich gibt es hier 10 von 10 Punkten. Und damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Martin Luther King Biopic Selma.
He's got supporters. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches.
I'm very aware of that, Mr. Hoover. What I do know is nonviolent. What I need to know right now, what's Martin Luther King about to do next?
Mr. President, Dr. King is here.
Mr. President, in the South, there have been thousands of racially motivated murders.
We need your help,
Dr. King. This thing's just gonna have to wait.
It cannot wait.
You got one big issue, I got 101.
Summer it is.
Here is the next great battle.
Selma's the place, and they read it.
Dr. King!
I tell you, that white boy can hit.
You will not tolerate agitators attempting to orchestrate a disturbance in this state.
It is unacceptable that they use their power to keep us voiceless. Those that have gone before us say...
Das ist ein Film von Ava DuVernay über den Bürgerrechtler Martin Luther, wie er seine 95 Thesen am 31. Oktober 1517 eigenhändig an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg nagelt. Kleiner Scherz, natürlich geht es in Selma um den amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King, der zieht zusammen mit seinen politischen Weggefährten 1965 in den Südstaatenort Selma, um dort das Wahlrecht für Schwarze durchzusetzen. Das existiert zwar schon zu jener Zeit in den USA, aber in den Südstaaten wird es noch nicht durchgesetzt. Am Anfang gibt es eine sehr schöne Szene, in der die Aktivistin Annie Lee Cooper sich als Wählerin registrieren lassen will. Und der Beamte fragt sie, wie viele County Judges gibt es denn in Alabama? Und nachdem sie da richtig antwortet, mit 67, möchte der wissen, wie die heißen. Und das weiß sie natürlich nicht. Und das ist quasi so eine Schikane, der Schwarze da ausgesetzt sind. Und wenn Afroamerikaner nicht wählen dürfen, dann dürfen sie auch nicht in Jury sitzen. Und wenn kein Afroamerikaner in Jury sitzt, dann werden die Morde an Schwarzen halt durch die Bevölkerung oder durch den Staat einfach weiterhin nicht geahndet werden. So auf jeden Fall erklärt King das dem damaligen Präsidenten Lyndon B. Johnson, der zunächst eigentlich keine Anstalten macht, King zu helfen, obwohl der sich auch bewusst ist, dass Martin Luther King weit weniger radikal ist als so andere schwarze Aktivisten, wie zum Beispiel Malcolm X, der auch einen kurzen Auftritt im Film hat. Selma zeigt dann, wie Martin Luther King und sein Team bei der Planung und Durchführung von kleineren Demonstrationen und Reden da am Start sind, die letztendlich dann in so einem großen Marsch Richtung Montgomery münden sollen, quasi gewaltfreie Demonstrationen, bisschen im Sinne von Gandhi. Hierbei muss sich King nicht nur mit dem Präsidenten, sondern auch mit den schwarzen Aktivisten vor Ort und auch seiner Frau auseinandersetzen, also so persönliches und politisches wird so ein bisschen durchmischt. Und die schon erwähnte Annie Lee Cooper wird gespielt von Oprah Winfrey, Talkshow-Host und Mutter der amerikanischen Nation. Und die hat Selma zusammen mit Brad Pitt produziert. Und im Lichte von Ferguson zeigt sich eigentlich, dass Selma nicht nur ein weiteres Biopic, sondern auch ein politisches Statement sein möchte. Und am Ende bleibt halt nur eine Frage. Selma, Selma, gucken!
Also Selma, muss ich sagen, eine Aneinanderreihung wirklich sehr großartiger Momente. Mit aber viel zwischendurch, was ziemlich uneben ist. Also ein Film, der mit großen Momenten darüber hinweg zu täuschen möchte, dass er eigentlich ziemlich durchschnittlich ist. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal und das Auge wirft auf die ganzen anderen Biopics, die anderen 17, die wir hier geguckt haben, finde ich ihn doch recht erfrischend, weil er eben doch wenigstens mal größere politische Zusammenhänge zeigt und halt auch mal Strategien erklärt, und halt nicht nur an den Lippen von Martin Luther King klebt und nicht einfach nur die Kamera auf ihn draufhält und eine gute Schauspielerleistung wird es schon richten quasi. Und da wurde schon viel richtig gemacht und das muss ich auch mal loben. Und es gibt auch tatsächlich einen Inhalt. Aber es ist trotzdem sehr uneben, muss ich sagen. Ja. Und dann doch auch sehr öde teilweise.
Ja, also ich muss auch sagen, im Vergleich oder aus dem Biopic-Brei der letzten Wochen rausgezogen, sticht es schon ein bisschen raus durch so Unaufgeregtheit, weil hier nicht irgendwie eine Geschichte, und ich meine, man könnte natürlich den Film machen, ja, Martin Luther King war ein hammer Typ, so, und was für ein Held, was für ein geiler Dude, so, wie irgendwie in den anderen Biopics das mal dargestellt wurde. Mein bestes Beispiel wahrscheinlich auch wieder Unbroken, sondern einfach, da wird unaufgeregt diese Geschichte erzählt, die auch relevant genug ist, auch heute noch, um erzählt zu werden, durchaus. Also was Biopics angeht, fand ich den echt ganz angenehm. Und war natürlich, ja, hat sich ein bisschen gezogen, aber es war insgesamt, fand ich das schon gut, glaube ich.
Ja, gut, dass ihr das sagt mit dem im Vergleich zu den anderen, weil dann weiß ich auch, dann kann ich auch was dazu sagen. Dann ist es auf jeden Fall ein sehr solides Biopic und ja, ich meine, an sich ist das ja auch immer so kein gutes Prädikat, aber er ist halt relevant so, und halt immer noch. Und aber ist es filmisch so cool und gibt mir das filmisch was? Schafft es das? Also ist es trotzdem ein guter Film, abseits davon, dass es halt ein relevantes Thema ist. Ja, das und, ist der Knackpunkt, ja. Und das ist so der Hauptknackpunkt für mich. Und auf den müssen wir, glaube ich, eingehen. Also, weil jetzt mal ja Schauspieler stimmen, klar, das ist eine High-Budget-Produktion, ja, stimmt, solide gefilmt, aber so, jetzt mal.
Ja. Da würde ich dann auch gleich hingehen. Was ich sagen will, ich finde es hier ganz angenehm, dass ein Ausschnitt aus dem Leben gezeigt wird und nicht die komplette Story von Martin Luther King auf eine Art. Also es ist ja wirklich nur dieser Moment. Der Film fängt quasi an, wie er den Friedensnobelpreis schon hat und dann kommt er eben wieder zurück. Also in Europa ist er schon gefeiert und kommt wieder zurück und merkt, hier muss er aber immer noch eigentlich die Sachen richten. Und ja, er kommt mit seinem Team dahin und sie sagen, okay, wir sind halt hier, um Drama zu kreieren. Wir müssen halt Fernsehdrama machen, damit wir jeden Tag in der Zeitung sind. Und die schwarzen Bürgerrechtler vor Ort sagen so, ja, nee, aber wir kämpfen halt langsam für die Sachen. Und ich finde trotzdem, dass der Film ganz uneben zwischendurch dann sehr pathetisch wird und sich dann wieder sehr zurücknimmt. Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich habe gedacht, manchmal ist so Money Shot und dann kommt krasse Musik und dann kommt die Demonstration oder die Reden sind auch großartig. Also wenn man wirklich wieder von Schauspielern reden will, da hat er es wirklich toll geschafft, diesen Duktus von Martin Luther King darzustellen, so zu reden wie er. Und ich finde, da kam auch immer die Emotionen mit. Aber letztendlich haben wir eben viele dieser Sachen in vielen anderen Filmen auch so schon mal gesehen oder vielleicht besser. Was ich mich frage, ist Folgendes. In The Normal Heart, ne? Geht's ja, den wir letztes Jahr besprochen haben, HBO-Fernsehfilm mit Mark Ruffalo, da ging es ja darum, dass die Schwulen mit dieser AIDS-Epidemie quasi sich auseinandersetzen müssen mit dieser Krankheit, die auf einmal auskommt und als Gay Cancer beschrieben wird. Und da gibt es so eine Spaltung dann des Lagers. Mark Ruffalo sagt eben, wir müssen aufhören, jetzt Sex miteinander zu haben. Andere sagen, wir haben uns gerade unsere Freiheit erkämpft. Und da schreien die sich ja richtig an. Ne? Da leben sich die Schauspieler so richtig aus. Und irgendwie fand ich das da besser, da war ich mehr drin. Aber dann frage ich mich auch, ja gut, aber wie oft passiert das im echten Leben? Dass sich Leute wirklich da so krass anschreien, die Schauspieler alles rauslassen können. Also irgendwie ist es auch cool, dass Selma so unaufgeregt ist, aber irgendwie regt er mich dann eben aber auch nicht so auf als Zuschauer. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also das ist mein Problem mit diesem Film. Ich habe dann das Gefühl, ja, hier wurde es irgendwie so runtergespielt. Dann ist es aber zwischendurch dann wieder sehr, sehr pathetisch. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Das Ding ist ja, ich finde, man kann das ganz gut an diesem Lied, was am Ende kommt. Das Lied heißt Glory und das ist von Common. Das ist ein Rapper und der spielt auch mit im Film. Und John Legend. Ja. Und in diesem Lied geht es quasi so, zum Beispiel um Rosa Parks, die sich damals ja im Bus vorne hingesetzt hat und dann nicht aufgestanden ist, als ein Weißer ihren Platz wollte. Das geht ja immer so als ein großer Startpunkt dieser Demonstration. Und da wird quasi so eine Linie gezogen. Da geht es auch um Ferguson in diesem Lied. Also dass wir immer noch durch Ferguson laufen mit unseren erhobenen Händen und so weiter. Und es wird quasi so eine Geschichte versucht aufzuzeichnen von den schwarzen Bewegungen damals und davon, dass heute eben immer noch viel im Argen ist. Und so one day when the glory comes, dann wissen wir das so und dann sind wir endlich befreit. Und es gibt im Film die Szene, in der die von Oprah Winfrey gespielte, wie heißt sie, Annie Lee Cooper, sagt quasi der Frau von Martin Luther King so Folgendes, so, viele sagen, wir sind nicht bereit für diese Demonstration, aber in unserem Blut sind eben auch die Gene der Sklaven, die hier mal unterdrückt wurden und sowas, und die haben uns bereit gemacht für den Kampf, wir sind schon bereit für den Kampf. Und Martin Luther King sagt irgendwann so, wenn du nicht mit uns bist, dann bist du gegen uns. Und ich finde das umspannt in diesem Lied eben quasi, sagt es quasi so, trifft es diese Aussage nochmal für heute und sagt so, die Leute haben hier schon dafür gekämpft und wir müssen immer noch heutzutage weiter dagegen kämpfen, gegen die Unterdrückung von Schwarzen, dagegen, dass Schwarze von Polizisten erschossen werden, die kommen dann irgendwie raus, weil gesagt wird, das war Notwehr. Also das finde ich, auf einer Seite ganz cool, aber letzten Endes verkommt der Film so ein bisschen als dieses Sprachrohr, als dieses, jetzt haben wir einen Oscar-nominierten Film über amerikanische Geschichte, um nochmal Aufmerksamkeit darauf zu haschen, obwohl der Film nicht so gut ist.
Ja, aber ja, warum der Film einen dann wirklich nicht so mitreißt, ist ja, also gerade, ich habe auch viel an The Norm gedacht und da fehlt einem dann trotzdem auch die filmisch umgesetzte Intensität dann doch, finde ich. Und warum das so ein bisschen dann versandet ist, einfach, weil eben alles, was nicht so die Öffentlichkeit zeigt, also Martin Luther Kings Reden und die Protestmärsche, die sind natürlich alle gut, aber ja, dazwischen dann eben, da verliert sich der Film oft in wirklich unbedeutenden Nebenschauplätzen und auch in zu langen Szenen einfach, wo dann, und also er führt auch Nebencharaktere ein, wirft sie so in den Raum halt irgendwie, also diese Annie Cooper und Malcolm X, reißt dann mit denen, also durch die halt Themen an, aber führt sie dann noch nicht richtig zu Ende, finde ich. Also zum Beispiel auch Martin Luther Kings Untreue. Das, sie haben ja auch, also viele Leute sagen auch, es ist sehr angenehm, dass der Film nicht davor zurückschreckt, auch Martin Luther Kings schlechtere Seiten zu zeigen. Aber das macht er ja nicht. Das macht er ja in 3 Minuten, auch nur sehr vage, und dann ist es auch wieder durch. Und auch die Besetzung der Nebenrollen, finde ich, gelingt nicht unbedingt. Also der Governor von was ist Alabama, von Tim Roth gespielt, der war mir zu clownig, muss ich sagen. Also der war so ein bisschen der rassistische White Guy hoch 10. Und auch Lyndon B. Johnson von Tom Wilkinson, der hat so rumgeeiert, den ganzen Film. Also den sieht man immer im Morgenmantel beim Frühstück, wie er sein Frühstück-Ei isst, und auf einmal muss er Politik machen und ist aber, stolpert irgendwie nur so richtig durch den Raum. Und so war er auch im echten Leben. Im echten Leben war das auch ein richtiger Hard-Ass einfach, den man nicht challengen durfte, während man mit ihm im Raum war. Das hat er überhaupt nicht gemacht. Und das fand ich alles so ein bisschen zu, ach, weiß ich nicht, also so nicht richtig gelungen einfach.
Ja, was man auch noch dazu sagen kann oder vielleicht auch muss, ist, dass ich das auch nicht so ganz verstehe, warum da so viel gefühlt Füllermaterial zwischen den geilen Szenen ist. Zumal die selber gesagt hat, dass das halt keine Doku in der Sinne ist, in dem Sinne ist, sondern die halt einfach einen Film quasi gemacht haben. Insofern räumt sie sich eigentlich in einem Moment selber die künstlerische Freiheit ein, um einen besseren Film zu machen, und macht es dann aber nicht. Also wenn man halt sagen würde, okay, so war es halt und wir wollen das so zeigen, dann würde ich das noch eher verstehen.
Mein Problem ist da, dass zum Beispiel im Gegensatz zu Whiplash mir die Charakterisierung da fehlt in dem Film von den ganzen Leuten. Also ich habe bei der Frau, die von Oprah Winfrey gespielt wird, das noch so ein bisschen das Gefühl, weil sie eben eine Szene kriegt am Anfang und dann diesen Polizisten auf die Fresse haut. Dafür ist sie übrigens auch berühmt. Ich habe das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wer da in diesem politischen Team von Martin Luther King war. Also da wird am Ende dann kurz gesagt, wer die dann wurden letzten Endes irgendwann in der amerikanischen Regierung. Aber ich finde, durch die Dialoge findet dann nicht so eine richtige Charakterisierung seiner Mitstreiter statt. Und dadurch wusste ich nicht so richtig, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Deswegen wusste ich auch nicht, warum diese Szenen dazwischen immer so wichtig sein sollten. Also da gab es natürlich schön, ich meine, mit die Beste ist natürlich wieder, ein alter Mann weint und man selber muss fast heulen. Aber das ist, ja, das finde ich, kommt da dann doch zu kurz. Und deswegen ist das so nichts Halbes und nichts Ganzes.
Finde ich eben auch. Also ich finde halt auch, die Nebencharaktere sind so schablonhaft, wenn die sich da treffen, konspirativ da in der Kirche und dann irgendwie quatschen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, ja, okay, das ist Martin Luther King. Der Rest, keine Ahnung, das ist Common, der Rapper, den kenne ich. So, und aber ansonsten habe ich wirklich keinen Plan. Und auch abgesehen davon, dass ich natürlich mit diesen Biografien mitfühlen kann und durch das furchtbar finde, diese Ungerechtigkeit, die da geschehen ist und die Ungerechtigkeit, die auch heute noch manchen widerfährt, das ist furchtbar, aber auf persönlicher Ebene sozusagen habe ich zu den Leuten überhaupt keinen Draht. Ja. So, dann kann ich mir halt auch wirklich ein Geschichtsbuch angucken mit Bildmaterial davon, wie amerikanische Polizisten halt Afroamerikaner verprügeln, und ein bisschen Text zu lesen. Und für mich ist dieser Film halt, ich habe da echt wenig mehr, ehrlich gesagt. Dann gerade auch, ne, das Treffen mit diesem Gouverneur, dann mit dem Präsidenten, wie du auch, Dr. Smith, wie du gesagt hast, so, das hat sowas total, weiß ich nicht, das hat sowas Comichaftes fast. Das ist einfach, und zumal, ich finde es auch mehr schwierig, wenn du, weiß ich nicht, ich finde gerade diese Szenen haben was krass Konstruiertes einfach so. Also ich finde auch, Tim Roth spielt es wirklich, ja, spiel mal einen Südstaatler. Weißt du, es hat, weiß ich nicht, vielleicht war der total dumm, glaube ich auch, aber ich finde gerade diese Szenen eigentlich mit am schwächsten, weil diese Dialoge sind völlig schablonenhaft.
Ja. Einfach. Ja. Und ja, also man weiß natürlich, wer sind die ganzen Leute, du weißt, das ist die Bürgerrechtsbewegung. Also du weißt, wofür die alle stehen. Aber das sind sie halt nur in der Summe, und halt so, wer die aber individuell sind, da wird schon der, wie ihr auch gesagt habt, die werden überhaupt nicht charakterisiert, und das macht ihn dann auch echt schwach teilweise. Aber auch große Stärken halt, also das Überqueren der Brücke, diese Märsche, so als Fixpunkte, die sie sich da ausgesucht haben, ich fand, das war wirklich gut gewählt, und auch wo wir Sachen haben, klar, der ist solide gefilmt, aber das war mehr als solide. Ich fand, das war richtig, richtig gut umgesetzt. Also so die Geschlossenheit der Demonstranten zu zeigen und dann die Kamerafahrt noch über diese Masse, die sich als Einheit über diese Brücke bewegt und auch die musikalische Untermalung, klar, das ist halt irgendwie, jetzt machen wir das Orchester an und dann läuft, aber das fand ich schon, das war wirkungsvoll, muss ich sagen. Und auch die Reden, also, die hat er wirklich gut hingekriegt. Also man muss jetzt auch nicht zu negativ damit werden. Ne?
Hm. Also wenn die Musik eingesetzt ist, hatte ich jedes Mal das Gefühl, ich bin auf den Nagel getreten, ehrlich gesagt. Ja. Also das fand ich, war richtig schlimm. Auch die Szene im Gerichtssaal mit Martin Sheen. Komplett kein Soundtrack. Martin Luther ging fern anzureden. Dann setzt dieser super käsige Soundtrack ein. Ich dachte, Leute, ich bin im falschen Film. So, das ist doch... So, wo sitzt irgendwo Hans Zimmer hinten am Klavinett? So, weißt du, was soll das denn jetzt? Das ist doch.
Das habe ich auch nicht verstanden, als dann einmal dieses so ein Blues-Gospel-Lied kommt und dabei aber die ganzen Aktivisten verprügelt werden zu super cooler Mucke. Also da kommt echt richtig geile Musik, wie ein weißer Cop mit einer Peitsche rumreitet und Schwarze verprügelt. Aber wahrscheinlich ist in der Aussage des Liedes da irgendein Kommentar drin, den ich nicht gerafft habe. Oder genau das soll mir was zeigen. Aber das fand ich so ein bisschen, das war mir ein bisschen zu episch eigentlich.
Das war so ein klang bisschen
zu cool
so,
für das Schlimme, was ich gesehen habe. Vielleicht war das der Punkt, aber das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ich war hart an A Clockwork Orange erinnert, auf jeden Fall.
Ja, ich fand, der war halt einfach so off-track teilweise einfach. Das war für mich ein großes Manko, aber gut, ja.
Was gibt dir Selma von 0 bis 10?
Durchschnittliche 6,5 von mir, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wem ich da einen Vorwurf machen soll. Ich glaube, es gibt ein Film dieser Art gibt nicht mehr her als einen durchschnittlichen 6,5-Punkte-Film. Insofern volle Punktzahl, 6,5
von mir. Ist vielleicht ganz gut formuliert so. Ich denke auch 6,5 Punkte. Genau, es ist ja, wir reden auch jetzt gerade in letzter Zeit mit diesen ganzen Biopics, wir hatten das ja schon öfters so, okay, wie relevant, also wie gut ist das, kann sowas als Film sein? Ich denke auch, der Film hat alles, was er wollte, irgendwo sicherlich erreicht. Aber es ist halt, wir reden immer noch davon, so ist es ein guter Film, ist er irgendwie, greift das ein und ja, weiß ich nicht, für mehr als 600 Punkte reicht es dann halt nicht.
Das muss sich der Film wohl oder übel gefallen lassen, dass man sagt, wenn man die Biopic-Nummer, also ist, wenn das nicht Martin Luther King ist, sondern ein ausgedachter Charakter, dann ist es halt ein langweiliger Film.
Ja.
So, und dann wäre es auch wirklich schlecht. Ich muss sagen, ich hatte insgesamt trotzdem irgendwie Spaß dabei, mir das anzugucken. Also weil ich auch eigentlich überhaupt keinen Bock auf Biopic hatte, aber das ging schon ganz, kann man sich schon mal angucken. Sowas ist es, so wie Dr. Snips ja auch schon quasi gesagt hat. Ich gebe ihm eine 7. Ja, 7 von 10. Heute. Obwohl, doch, 7. Komm, was soll's, komm.
Ja, ich gebe 6,5 auch von 10. Da hatte gute Momente, aber ja, hat es dann am Ende dann doch nicht gebracht. Und wir sind jetzt so ein bisschen durch, ne, durch diese Biopic-Zeit.
Ja.
Und die sind eigentlich alle durch die Bank weg nicht sonderlich gut bei uns weggekommen, außer Foxcatcher, der noch wirklich sich stärker konzentriert auf seinen Konflikt, finde ich, und den Schauspielern da mehr Raum gibt, das zu richten und auch mehr über die Stimmung geht. Also da hatte jemand noch ein stärkeres Bild vor Augen, habe ich das Gefühl.
Ja,
bei Biopics muss man wirklich sagen, es war jetzt echt zum Abgewöhnen. Also ich weiß nicht richtig, was soll und warum. Ich möchte lieber eigentlich eine neue Geschichte erzählt bekommen oder ich möchte, dass sich jemand mit dem Quellenmaterial so doll davon entfernt oder so doll wirklich seinen eigenen Film dann damit macht, mit dieser Quelle.
Ich finde gerade jetzt, weil du Foxcatcher nochmal angesprochen hast, gerade bei diesen ganzen Biopics hat man oft das Gefühl, dass die Leute sich nicht genug Mühe mit den Charakteren geben, weil sie quasi denken, ja, das, den kennt ja eh jeder. So
nach dem
Punkt. Und das hat Foxcatcher eben gerade nicht gemacht, sondern Foxcatcher hat diese Charaktere einfach halt etabliert als das, was sie waren quasi. Und das wurde halt hier zum Beispiel auch nicht nochmal gemacht. Es geht einfach los und Martin Luther King ist schon da und macht sein Ding. So. Und,
Ich fand es wirklich, also stellenweise ist es wirklich zäh wie Gummi. Also und ja, also ja. Vollkommen kann ich, habt ihr recht.
Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt diese Woche mit freundlicher Genehmigung der Seattler Progressive Rock Band Richelieu, deren neues Album Living as Ghosts with Buildings as Teeth jetzt auch online erworben werden kann und auf Facebook natürlich bitte auch abliken. Richelieu.
We'll be right back.
Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Breaking Bad Spin-off Better Call Saul.
I'm number one on your speed dial, right next to your weed dealer. Please call me.
McGill! James McGill! I'm an attorney!
It's showtime, folks. I don't go looking for guilty people to represent.
Your Honor, I'll never do it again.
I told you suit, remember?
That's a loner, okay? I need it back.
I mean, who needs that aggravation, right?
The hell kind of math is that?
700 per defense.
The money is beside the point.
Here's Johnny!
Money is not beside the point. Money is the point.
The day of reckoning is here. It'll be a cold day in hell before I do any more PD work for this shitty court.
I was in that court back there, saving people's lives.
Thank you for restoring my faith in the judicial system. You either pay the $3 or you get an additional sticker.
Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Breaking Bad Spin-off Better Call Saul.
Ja, vielen. Beauftragen Sie Saul ist wieder zurück. Ne? Saul Goodman, bekannt aus der superbekannten Serie Breaking Bad, ist am Start im eigenen Spin-off, weil irgendwer sich dachte, Mensch, der war so witzig, lustiger Sidekick in der Serie, da können wir noch mal ein bisschen Geld rausleiern. Serie wird auch wieder von Vince Gilligan und Peter Gould produziert und ja, im Zentrum Saul Goodman, der in der zweiten Staffel für Breaking Bad erfunden wurde. Die Fanserie ist ein Prequel und erzählt eben von dem Werdegang 6 Jahre bevor Saul Goodman, der eigentlich James McGill heißt, dann auf Walter White trifft. So, die Serie hat jetzt gerade begonnen am 8. Februar. Ich glaube, es wurden direkt eigentlich 2 Folgen veröffentlicht. Mhm. Und es kommt halt wöchentlich auf Netflix, so wie ich das verstanden habe. Was ja, glaube ich, auch ein Novum ist, weil der Netflix an sich so ansonsten immer alles im Komplettpaket veröffentlicht hat. Das ist dann, glaube ich, wahrscheinlich die erste Weekly-Geschichte, oder?
Die Serie läuft auf AMC in Amerika, aber in Deutschland hat Netflix die Rechte, so, in meinem Wissen. Und die kommen dann jede Woche einmal raus.
Ja, wir sind ein kleiner Think Tank hier, ne? So ein Brainpool, weiß jeder was, ne? Jeder so ein bisschen was und dann am Ende kommt
was Riesiges bei raus.
Schwarmintelligenz ist das Stichwort. Genau. Aber was passiert denn eigentlich so in der ersten Folge? Ich weiß es auch nicht, ich habe es nicht geguckt. Aber ich überleg mal was. Also es geht, glaube ich, damit los in Schwarz-Weiß. Wir sind dann quasi so am Ende der tatsächlichen Breaking Bad-Serie. Saul Goodman ist mittlerweile in so einem Nebraskan Cinnabon. Was ist das eigentlich? Ist das ein Bäcker oder irgendwie so ein Süßwarenladen? Unerheblich. Und man merkt so, dass er da irgendwie so ein bisschen paranoid irgendwie irgendwelche Geräte abwischt. Und irgendwie gibt halt auch diese Szene, kommt ein Typ in die Bar, ist jetzt kein Witz, er kommt einfach rein und irgendwie man merkt, Saul Goodman hat ein Problem. Nächste Szene, er sitzt irgendwie vorm Fernseher und guckt sich seine alten, auf Videokassette seine alten TV-Werbespots an. So, Cut-Serie springt zurück ins Jahr 2002. Aliens beherrschen die Welt und Saul Goodman ist Anwalt der Herzen. Ja, 2002. McGill arbeitet zu der Zeit noch als Anwalt oder vielmehr als Pflichtverteidiger, was das Gleiche ist, egal. Und man merkt, es läuft halt mehr schlecht als recht. Irgendwie steigen da ein mit so ein bisschen, weiß ich nicht, kuriosem Fall, so haha, irgendwie, naja, gut. Lassen wir es dabei, soll ja auch witzig sein, was es nicht war. So, der einzige echte Fall, aber wie wir dann rausfinden, mit dem Saul Goodman möglicherweise aus seiner Misere herauskommen würde, ist halt mit dem Fall seines Bruders Chuck. Der ist Partner einer riesigen, mega erfolgreichen Anwaltsfirma, aber ist halt arbeitsunfähig, weil er irgendwie psychisch einen weg hat und sich zu Hause in Alufolie und irgendwie Rettungsdecken einhüllt, um eben sich vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen. Saul will halt versuchen, irgendwie so eine Millionenabfindung rauszuleiern. Chuck selber checkt aber nicht mehr ganz so, was mit der Realität los ist und möchte das halt überhaupt nicht und peilt aber auch nicht mehr, dass sie im Prinzip beide komplett pleite sind. So, genau, das ist so erstmal das Setup. Und natürlich geht es jetzt darum, dass Saul herausfinden muss, wie komme ich jetzt zu Geld? Irgendwie auf legalem Wege scheint es irgendwie nicht so gut zu funktionieren. Gut, was mache ich dann? Ne? Und damit wird es dann erstmal losgehen. Ästhetisch sind wir insgesamt wieder komplett, eigentlich bei Breaking Bad, finde ich, optisch. Da hat sich nicht viel geändert. Also wir sind halt, haben das Setting halt die Vororte von Albuquerque, wie bei Breaking Bad. Wir haben halt diese typischen, recht langen, teilweise Kameraeinstellungen und so längere Schweigepassagen in Dialogszenen, die halt auch, fand ich eigentlich, ja, war nicht charakteristisch auch für den großen Bruder von Better Call Saul und eben auch diese krassen Nahaufnahmen von Gesichtern. Also das ist so, ich finde so, Vince Gilligan hat da so seinen ästhetischen Kosmos nur minimal verlassen, was aber auch okay ist, denn es ist ein Spin-off, es soll ja auch irgendwie zuzuordnen sein. Und die große Frage ist ja jetzt eigentlich so, haben es die Macher, oder zumindest die Frage, die ich mir stelle und, weiß ich nicht, ja, ich bin halt richtig clever, deswegen habe ich eine Frage auch, weil ich bin Kritiker. Haben es die Macher einfach am Ende geschafft, so Better Call Saul als eigenständige Serie zu bewerben, einzuführen? Oder ist es halt einfach nur ein seelloser Abklatsch aus dem Breaking Bad-Universum? Ja. Sag mal was.
Ich würde hier gerne mal an Dr. Egg übergeben, der Breaking Bad nicht komplett gesehen hat und als Ehester so den Rat befolgen kann, den die dorfälteste Prinz Ashitaka in Prinzessin Mononoke gibt. Go see with eyes unclouded by hate. Was sagst du als nicht mega Breaking Bad Nerd zu dieser Serie als eigenständige Serie?
Ja, nicht so geil, ne?
Typischer Dr.
Danke, danke Markus Merk.
Ja, das Problem ist, also es geht auf jeden Fall. Man kann sich das angucken, weil es halt auch ästhetisch sieht. Es sieht schon mal sehr gut aus. Ich weiß nicht, also es muss halt mehr dazu. Ich weiß nicht, ob Bob Odenkirk, der diesen James McGill ist, gut genug ist oder auch der Charakter gut genug ist, um eine komplette Serie zu tragen. Weil wenn es geht ja anscheinend wirklich nur um ihn und nicht irgendwie noch um größere andere Sachen. Und das ist, glaube ich, dafür reicht es einfach nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil es ja eigentlich auch lustig sein soll, hab mich die ganze Zeit gefragt, ob ich die Witze nicht verstehe. Also ob halt da so Meta-Witze drin sind, die witzig sind, weil man ihn aus Breaking Bad kennt. Also ob man das braucht. Und ich hatte aber auch oft das Gefühl, dass es gut so sein könnte und dass es dann vielleicht viel besser ist, als ich jetzt denke. Gleichzeitig war das jetzt halt auch wieder mal, wie immer, ein Pilot, den wir uns angeguckt haben. Und ich muss sagen, der Cliffhanger funktioniert natürlich wahnsinnig gut. Zumal ich ja die erste Staffel Breaking Bad auch gesehen habe und den Charakter, der da dann aus der Tür lugte, durchaus kannte und das auch der Beste war aus Breaking Bad eigentlich, meiner Meinung nach. Deswegen hat das sehr gut. Also die zweite Folge muss ich mir eigentlich fast angucken.
Ja.
Weiß ich nicht. Aber mal schauen. Also so richtig überzeugt bin ich auf jeden Fall noch nicht. Aber die zweite Folge schafft es ja vielleicht.
Ich finde, die Serie hängt so krass im Limbo zwischen so, das ist eigentlich wie Breaking Bad, aber nicht ganz so gut. Und das will eigentlich was anderes sein als Breaking Bad, ist es aber nicht. Und deswegen bin ich total hin und her gerissen. Ja. Weiß auch, ich habe auch die ersten beiden Folgen gesehen.
Ja, genau.
Ich weiß ich immer noch nicht, was ich davon halten soll, was ich von der Serie will, was die Serie von mir will. Und also ganz komisch. So, das Gefühl habe ich selten bei Serien. Also meistens hasse ich es sofort oder finde es total geil. Bei der Serie, ich weiß einfach nicht. Ich weiß nicht, was das ist, muss ich sagen. Und das ist so für mich das Problem im Moment.
Ja. Für mich ist auch das Hauptproblem, ja, ich hänge da auch genau so in der Schwebe, und das liegt hauptsächlich daran eben, ja, was ihr auch schon gesagt habt beide, so man weiß nicht, die schaffen so für mich auch überhaupt, es ist nicht klar zu differenzieren, wann, weil sollte jetzt was ein Witz sein oder es soll überhaupt nicht kommen sein. Ich meine, es wird ja, glaube ich, eingeführt als Dramedy. Ja. Vielleicht ist das auch nicht mein Genre, weil ich kann halt nicht so gut switchen einfach so, weißt, wenn irgendwem dann, also ich habe auch die zweite Folge geguckt, wenn auf der einen Seite dann irgendwelche, weiß ich nicht, ziemlich krassen Sachen gewaltmäßig siehst und in der nächsten Szene, weiß ich nicht, wenn es bei Black Comedy mag das funktionieren, hier greift das für mich aber nicht. Also hier bin ich da nicht einfach nur verloren, so, keine Ahnung.
Also auf jeden Fall existieren diese von Dr. Egg angesprochenen Meta-Witze schon in der Serie. Ja. Also zum Beispiel ist eben Mike, der eigentlich eine relativ wichtige Person später in Breaking Bad ist, das ist dieser Typ, der da diese Tickets kontrolliert, weißt du? Deswegen gibt's da so viele Szenen, Dr. Egg, wie der da, warum der da aus diesem Parkhaus nicht rausfahren kann, weil Saul nicht genug von diesen Aufklebern hat, die man irgendwie braucht. Das ist ein ganz krasser Killer-Typ, eigentlich dieser Mike, so ein richtig skrupelloser Handlanger, aber auch irgendwie Familienvater, den alle total lieben, und da soll quasi gezeigt werden, hier haben die sich zum ersten Mal kennengelernt.
Okay.
Ich finde, die Serie hat mehrere Probleme und das größte Problem ist einfach, dass es ein Prequel ist, und ich kenne kein gutes Prequel von nichts. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie irgendwo was gesehen, was ein Prequel war, oder ich kann mich nicht daran erinnern, was ich wirklich gut fand, denn das Problem, was ein Prequel hat, ist immer, ich weiß schon, was passiert. Ich weiß, Saul Goodman stirbt hier nicht. Ich weiß, hat irgendwann seine komische Anwaltskanzlei, trifft dann auf Walter White und so weiter. Und das hier schaffen sie es, glaube ich, noch ganz gut, diese Charaktere wirklich so einzuführen, wie das auch wirklich sein könnte. Nicht so wie bei Star Wars. Bei Star Wars ist ja so, dass zum Beispiel R2-D2 und C-3PO auf einmal von Darth Vader selber gebaut wurden in den Prequels, aber das erwähnen die dann später einfach nicht. Weißt du, übrigens, er ist übrigens dein Vater und er hat mich auch übrigens gebaut. Also, das finde ich, ist ganz, ganz schwierig bei Prequels. Es ist ganz schwierig, da wirklich eine Spannung aufzubauen. haben, weil du eben schon so ein bisschen weißt, was passiert. Du weißt, dass der Tuco, der zum Beispiel vorkommt, dass er Bob Odenkirk genau. nicht umbringen wird, weil das
also der
nicht
Folge
in der
dann,
Serie ja. später ist er nicht tot. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Und mein größtes Problem, mein allergrößtes Problem mit Better Call Saul ist, dass die Serie nicht nur jetzt eine Miniseries ist, die auf 10 Folgen ausgelegt ist, sondern dass sie schon verlängert wurde für eine zweite Staffel für 12 Folgen und damit bin ich raus aus der Nummer. Damit gucke ich mir das nicht weiter an, denn ich weiß nicht, ob man bei einer Serie, die 5 Staffeln hat, jetzt eine Prequel-Serie machen kann, die irgendwie unbegrenzt ist. Hätten sie gesagt, wir machen eine Miniseries, finde ich das cool, weil ich finde es angenehm, dass wir uns in diesem Breaking Bad Storytelling wieder befinden, mit langen Kameraeinstellungen, mit so ein bisschen einer Mischung zwischen Witz und Drama und eben auch den von Dr. Loco angesprochenen diesen Schweigepassagen. Ich finde, die funktionieren ganz gut.
Ja.
Und ich fand es sehr erfrischend, dass es so ein bisschen so einen depressiven
Vibe eigentlich hat. Genau, das ist also was Tragisches eigentlich.
Das ist die absolute Klamauk-Serie. Finde ich ganz gut, nur mein Problem ist auch, irgendwie soll Bob Odenkirk hier doch schon auch Walter White sein, der eigentlich ein guter Typ ist und dann irgendwie kriminell wird und sich zum Kriminellen entwickelt. Und das habe ich auch irgendwie schon gesehen, deswegen ja, für ein Spin-off muss man sagen, ist es schon solide gemacht, also da gibt es schlimmere Sachen, die letzte Staffel Scrubs zum Beispiel, wo JT
oder natürlich mitspielen. Joey.
Die beste Serie. Ja, genau, Joey, Spin-off-Serie von Friends. That 80s Show, Spin-off von That 70s Show.
Und natürlich Angel, Spin-off von Buffy, oder nicht?
Jäger der Finsternis. Echt?
Aber ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Diese ganze Mischung funktioniert nicht so richtig. Es ist in Ordnung, aber ich glaube, wenn man nicht Breaking Bad Fan ist oder Breaking Bad gesehen hat, dann guckt man sich bitte Breaking Bad an. Das ist die viel bessere Serie.
Also
ja.
Auf jeden Fall.
Und das ist halt immer so ein, finde ich, obwohl ich es auch nochmal erwähnen möchte, so ein leeres Statement. Das ist halt, die Serie ist halt wirklich handwerklich verdammt gut gemacht. Und halt diese Kameraeinstellung und auch diese Hell-Dunkel-Kontraste, mit denen ganz viel gespielt wird. Und das ist schon geil. Aber das, also einerseits funktioniert sowohl die Comedy-Seite für mich nicht so richtig, aber auch die Storylines an sich, jetzt so unabhängig vom Setting, waren halt irgendwie auch relativ schwach, also muss ich sagen. Und es gibt halt diese Momente, wo man denkt, die Serie steht echt auf ihren eigenen Beinen und Bob Odenkirk trägt diese Serie als eigenständiger Charakter. Aber dann wird ihr halt wieder Breaking Bad Pitch-Patch um die Ohren gehauen einfach, weißt du? Und dann wird halt Tuco nochmal ausgegraben. Aber der in Breaking Bad schon überzeichnet war, wird hier nochmal zu der härtesten Gangster-Karikatur der Welt gemacht.
Ja, das fand ich
das
auch
ging ein überhaupt zu stark. Nicht klar. Das ging überhaupt nicht klar. Also, für alle wir reden von der zweiten Folge mittlerweile. Ne? Das ist deswegen kann vielleicht deswegen nicht, dass Dr. Egg sich wundert, ob er eingepennt ist.
Ja, und werden, muss man dann direkt den Breaking-Bad-Charakter so verhunzen? So, muss man das machen? Weiß ich nicht.
Ja, man treibt Schindluder. Ich glaube, das hat mal, ich weiß nicht, ob es Quentin Tarantino war, irgendwer hat das mal zu den Matrix-Filmen gesagt, eben, dass Matrix 1 durch Matrix 2 und 3 jetzt ein schlechterer Film ist im Nachhinein. Hätte man diese beiden Filme nicht gemacht, wäre Matrix 1 geiler. Aber da man halt versucht hat, ein Universum drauf aufzubauen, nervt's. Und das, finde ich, passiert hier auch ein bisschen. Also man hätte das ruhen lassen sollen. Aber wenn man eben nochmal musste, man musste nochmal was machen, dafür ist es ganz okay gelungen, finde ich, kann man sagen. Ja, aber von mir gibt es keine Empfehlung, man kann mal reinschauen.
Ja. Also mir fehlten dann die Sitcom-Einspieler, dann hätte es so stellenweise, vielleicht auch immer. Aber ich meine, ja. Also ich denke, es ist solide und es ist halt sowas, als wenn das im Fernsehen laufen würde, wäre das was ich nicht wegschalten würde, weil es so kacke nicht ist. Aber ob ich mir das jetzt wöchentlich anschauen muss, weiß ich nicht. Nee.
Also ich bin nicht sofort raus. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Folgen, um das richtig einordnen zu können. Aber meine Erwartungen sind auch wirklich nicht so hoch, muss ich sagen. Und eine Empfehlung würde ich auch nicht aussprechen.
Ja. Okay.
Alles klar. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat euch sonst popkulturell bewegt diese Woche?
Ich bin diese Woche nur kulturell, ganz kulturell unterwegs. Für unsere Freiburger Hörer, ich bin noch dieses Wochenende und nächstes Wochenende im Theater zu sehen, natürlich an der Uni, englisches Theater. Ich bin ein ganz guter Schauspieler. Wir spielen Gaslight von Patrick Hamilton, das ist so ein Thriller. Mäßiges Ding, genau. Und am Theatersaal der alten Uni kostet, glaube ich, 8 Euro oder so. Oder 5, wenn man Student ist. 7
hätte ich bezahlt, 8 nicht. Also alle Zuhörer, 7 hätte ich bezahlt, 8 nicht.
Also spielt ja auch jede Nacht das Gleiche. Das ist ja auch irgendwie Quatsch.
Da kommt nichts Neues mehr dazu.
Das stimmt. Ich habe mich auch breitschlagen lassen, mir das heute Abend anzugucken. Gibt es wahrscheinlich nicht mal eine Verfolgungsjagd.
Scheiße.
Mein Highlight, ich habe das letztens mal wieder in der Trailershow erwähnt und dann direkt den Film nochmal geguckt. Matchstick Man heißt er, ist von 2003. Und glaube ich, so ziemlich der kleinste Film, den Ridley Scott jemals gemacht hat. Der hat den nämlich gemacht. Und in der Hauptrolle ist natürlich der einzig wahre unser aller Heiland, Nicolas Cage, mit auch tatsächlich einer seiner besten Schauspielleistungen aller Zeiten, meiner Meinung nach. Er spielt einen ganz krass zwangsneurotischen Trickbetrüger, dessen Leben dann aus den Fugen gerät, als seine entfremdete Teenage-Tochter eines Tages vor ihm auf der Matte steht. Und das ist wirklich einfach ein saucooles, richtig gut gespieltes Drama mit Hammer-Schauspielern auch. Sam, wie heißt er? Habe ich vergessen. Ist auch egal. Und vor allem das Ende ist der Hammer. Also eines der besten Enden.
Ist es der, wo er immer sein so nur Thunfisch aus der Dose isst und das dann in so eine Plastiktüte korrekt packt? Ah, dann kenne ich den sogar.
Genau, ist es der, wo er so ein manchmal so ein Totenkopf wird, der auf so ein Motorrad fährt?
Ja, das ist er auch. Es ist der, wo er mit der langen Mähne in ein Flugzeug voller Vergewaltiger landen muss.
Ach so, aber er wusste es schon vorher, ne? Das ist der Film, glaube ich. Es ist doch der, er wusste, dass es passiert.
Also Matchstick Man, wer den verpasst hat, den kann man sich gut nochmal angucken.
Okay, ja, klingt ganz nice. Das
stimmt.
Ja, ich war auf dem Slipknot-Konzert letzte Woche in Berlin, das war richtig geil. So, das ist ja so meine Teenie-Hate. Hate-Band und ich habe mich kein bisschen verändert, seit ich 16 bin, deswegen finde ich es immer noch ziemlich geil. Nee, ich hatte eigentlich so in das neue Album mal so ein bisschen reingehört, ich habe mir das auch noch nicht gekauft, also ich habe ja die anderen alle und so weiter, weil ich es schon geil finde, aber irgendwie habe ich die Vorab-Tracks mal gegeben und fand das eigentlich echt scheiße. Und live war das dann immer noch mal eine andere Nummer. Also ich war voll auf begeistert. Jetzt war mal wieder eine grundsolide Show und ich glaube, selbst wenn man kein Slipknot-Fan ist, kann man immer mal wieder zu einer Slipknot-Show gehen, weil es einfach schon irgendwie einfach geil ist, wenn dann 9 Bekloppte, von denen eigentlich nur 4 ein Instrument spielen, über die Bühne wir da rumeiern, auf irgendwelchen Drum-Risern stehen. es ist einfach, es ist schon eine Mords-Gaudi, sag ich mal. Ne? Wenn die Musi spult.
I push my fingers into my eyes.
It's the only way. Hab jetzt auch zum zweiten Mal gesehen und war noch so gut. Also herrlich. Mein popkulturelles Highlight diese Woche. Sag ich mal.
Sehr schön. Popkulturelles Highlight ist ein kleiner Indie-Film, The Selfish Giant heißt der. Der spielt in Nordengland, dreht sich um die beiden Jungs Arbor und Swifty. Die sind so ein bisschen rabaukenmäßig unterwegs, schwänzen die ganze Zeit in die Schule und kriegen irgendwann mit, weil die haben ganz arme Familien, beide, und auch der einmal nimmt der Bruder Drogen, der andere hat irgendwie 85 Geschwister und der erste Szene bei ihm im Haus fängt damit an, wie erstmal jemand kommt und da die Couch pfändet und sie dann da auf dem Boden sitzen müssen alle. Und die kriegen irgendwann mit, dass man an so einem Schrotthof quasi Metall verkaufen kann und ziehen dann eben durch die Lande und klauen Kabel und verkaufen die da. Und das nimmt alles ein etwas tragisches Ende, aber diese Darstellung eben dieser Welt ist ganz, ganz schön und auch irgendwie ganz traurig und irgendwie sehr realistisch, aber mit sehr viel Herz auch verfilmt. The Selfish Giant heißt er, basiert auf einer Kurzgeschichte mit dem gleichen Namen von Oscar Wilde.
Ja. Nice.
So, jetzt gibt es zum ersten Mal im Pencast Hausaufgaben für euch.
Oh,
denn,
Mann! Was ist denn jetzt?
Ey! Ich muss meinen Füller holen.
Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben jetzt in den letzten Casts alle Oscar-Filme
Ich höre gar nicht zu!
Da vielleicht nicht jeder alle Oscar-Filme gesehen hat, machen wir nächste Woche vor der Verleihung, wird er dann online gestellt, so einen Oscar-Roundup-Cast nochmal. Erstmal, wir reden nochmal kurz, ihr seid nämlich noch nicht raus aus der Biopic-Nummer, reden nochmal kurz über die 8 Best-Picture-Nominations. Und dann geben wir unsere Tipps ab, eben in jeder Kategorie, jeder von uns. Und dann schauen wir mal, wie viele wir richtig haben. Und es ist auch natürlich so ein Angebot an Leute, die sich vielleicht nicht so mit allen Filmen beschäftigt haben, nochmal so einen Rundumschlag zu hören, wer ist da alles nominiert, was sind die Leistungen und was sagen wir dazu. Und was ihr bitte, und ich auch, aber das sollen jetzt alle von euch dreien machen, zum nächsten Mal rausfindet, ist erstens Aufgabe A.
Warte mal, jetzt hole ich mir wirklich einen Stift. Ja.
Richtig mit aufschreiben, oder was? Ach du Scheiße.
Nicht mit Rot schreiben, ne? Das ist die Lehrerfarbe. Nicht mit Bleistift.
Lehrer mit Doppel-E. So.
Die erste Frage ist, wer ist die Academy? Also die Menschen, die die Oscars wählen. Wer sind die? Aus welchen Menschen bestehen die? Dann, wie werden die Oscars nominiert? Das ist die zweite Frage. Drittes, wie werden die Oscars gewählt? Und die vierte, ja.
Damit die nicht aufteilen, die Frage.
Ich könnte euch danach nochmal schicken. Ihr müsst es jetzt nicht wirklich aufschreiben. Ihr hättet einfach mit dem Gag mitgehen können.
Schön, was denn? Jetzt haben wir den Film 2 nicht gehört. Jetzt sag doch mal.
Wer ist die Academy? Wie werden die Oscars nominiert? Wie werden die Oscars gewählt? Und was ist der Unterschied zwischen Sound Editing und Sound Mixing?
Boah, das weiß ich nicht.
Sound Editing ist halt das findet ihr bitte alle raus. Bis nächste Woche. Dann wird das vergleichen. Und dann gibt es einen kleinen angekündigten Test.
Ja, ich schreibe dann ab.
Ja.
Kein Problem. Dann bin ich einfach jeder eine Frage uns vorknöpfen, dann können wir viel sinnvoller recherchieren und jeder muss eine Sache dann sagen. Jeder sagt
nein,
eine
ich versuche
Sache.
Euch das hier an meiner harten Podcast-Schule zu Universal-Genies auszubilden, deswegen macht ja, bitte jeder ja, alle Fragen
schön.
Und dann gleichen wir ab und hat nämlich jeder das Wissen und dann können wir schön. Uns da ein bisschen einigen, was die richtigen sehr, Antworten ja.
schön
sind.
Schönen Dank, J.K. Simmons.
Bitte, bitte, damit sind wir raus, das war der 40. Pancast, wir hören uns nächste Woche wieder. Bitte, bitte abonniert den Podcast auf iTunes und wenn ihr Fragen habt oder auch Meinungen zu den Filmen, die wir besprochen haben, dann schreibt uns eine E-Mail an drpeng@gmail.com. Wir sind raus. Bis nächste Woche.
Jawohl.
Bis dann.
Jo. Ja. Auf Wiedersehen.